Und viele wissen gar nicht, dass es einfach mit Ende 30 losgehen kann. Das ist eigentlich sogar ziemlich typisch, dass es Ende 30, Anfang 40 beginnt. Alleine den Wechseljahren werden inzwischen über 30 verschiedene Symptome zugeordnet, von Kopfschmerzen bis zu Gelenkbeschwerden. Und ich würde erstmal da ansetzen, dass die Frauen Bescheid wissen, in welcher Phase sie überhaupt sind. Ist natürlich so ein Tabuthema. Ich weiß, es bin ich 50. Meine Mutter hat über Wechseljahre überhaupt nicht gesprochen. Also ich glaube, jetzt kommt erstmal die Zeit, wo Frauen das eben nicht als Tabu sehen, darüber zu sprechen, oder als, das ist jetzt irgendwie was, wie sagt man da, Beschämendes, sondern dass das halt einfach zu unserem Körper dazugehört.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
So, dann darf ich heute Monika begrüßen. Monika Bock, ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Möchtest du dich ganz kurz selbst vorstellen und das Thema, für das du stehst?
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Suse. Und ich stehe für das Thema Gesundheit und natürlich Unternehmertum. Ich bin Expertin für Female Performance und vor allem für die Frauen in den Wechseljahren. Und gleichzeitig betreue ich Unternehmen im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und on top bin ich Mitglied der Geschäftsleitung in einer großen Arztpraxis und kümmere mich dort um das HR und um die Finanzen.
Wow, da bist du eine sehr viel beschäftigte Frau.
Also langweilig ist mir selten, aber mir macht alles Spaß und mein Motto ist auch mit meinem Nachnamen Bock, voll Bock aufs Leben und ich gehe damit ja durchs Leben und es macht Spaß.
Ja, wie schön, dass du die Zeit genommen hast, zu uns in den Podcast zu kommen. Herzlich willkommen.
Danke, Tim. Schön, dass ich bei euch sein darf.
Ja, ich habe gerade schon so viele Dinge rausgehört, Unternehmertum, Umgang mit Wechseljahren, Frauenpower über 40. Das Thema ist ja so vielschichtig, was du mitbringst. Ich überlege gerade, wo ein guter Einstiegspunkt wäre. Was sind denn so die typischen Herausforderungen, die an dich herangetragen werden, wenn du mit dem Thema beauftragt wirst?
Ja, natürlich ist eins diese Leistungsfähigkeit und natürlich auch in Unternehmen, wie gehe ich jetzt mit dem Thema Wechseljahre, Frauengesundheit um? Sehr viele Unternehmen sind interessiert, ihre weiblichen Mitarbeitenden zu unterstützen, wissen aber gar nicht wie. Und dann darf ich unterstützen und ihnen Ratschläge geben, weil natürlich viele Unternehmen Angst haben, dass sie jetzt ein 1:1 die Damen ansprechen sollen, na, wie schaut's aus mit den Wechseljahren? Und natürlich will da keine Frau darüber in 1:1 reden, aber sensibilisieren auch die Führungskräfte. Und da steige ich immer ein mit Wissen, Unterstützung, erstmal auch mit der Geschäftsleitung. Was ist überhaupt das Thema? Und dann gehen wir natürlich Schritt für Schritt vor. Aber natürlich ist es momentan das Innenthema im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Was sind diese Wechseljahre? Welche Auswirkungen haben die wirklich für uns und natürlich für unsere Frauen?
Welche Auswirkungen haben sie denn auf Frauen?
Es fängt ja schon an, wenn du in den Wechseljahren bist. Ganz viele Frauen leiden einfach unter Schlafstörungen. Und wenn Frauen natürlich weniger gut schlafen, also egal wer, auch Männer, und du sollst in der Früh um 8 deine Arbeit machen, dann ist es wirklich so, nach einer schlaflosen Nacht kann das bei einer Nacht kein Problem sein, aber wenn das natürlich öfters ist, ist es einfach anstrengend und kräftezehrend. Und genauso, jetzt jammern wir alle, momentan ist ja heiß, 36 Grad, aber wenn eine Frau eine Hitzewallung hat im Büro und du weißt eigentlich gar nicht mehr, wie du dich ausziehen sollst, dann ist es natürlich auch ein Thema. Es fängt schon an mit Raumtemperatur, wie kann man das aber auch verständlich machen, dass einigen kalt ist, den nächsten ist es warm und da auch zu sensibilisieren. Und Frauen, es ist wirklich so, Multitasking, es wird, viele Frauen können das extrem gut, aber gerade in der Phase ist dieses Multitasking gar nicht mehr so gut, sondern lieber eine Tätigkeit nach der anderen ist ja neurowissenschaftlich sowieso besser. Nur dann auch einzusehen, vielleicht muss ich ein bisschen anders arbeiten wie früher, dass es mir hilft, produktiv zu bleiben.
Ich habe gerade, als du erzählt hast, ne, gedacht, dass das Thema eigentlich ja immer ein Thema ist. Also, wenn ich jetzt an mich denke, dann bin ich immer so eine Frostbeule und mitunter, also habe ich auch mal gelernt, dass die Raumtemperaturen in Unternehmen ja auch gerne auf Männer ausgelegt sind und man dann so wie schockefroren da sitzt. Und generell diese Wohlfühltemperatur natürlich in Gemeinsamkeit zu finden auch schwierig ist. Aber wenn du jetzt mal für Männer quasi so eine Hitzewallung erklären würdest, wie beschreibst du die?
Ja, also ich mache jetzt mal, was ich immer gedacht habe, weil ich bin auch Team Frostbeule gewesen. Und ich habe immer den blöden Witz gemacht. Also ich kann es kaum erwarten, meine Hitzewallung zu kriegen, dass mir einmal warm wird. Als ich meine erste Hitzewallung hatte, dachte ich mir, da ist ein Vulkan innerlich, der jetzt wirklich ausbricht und du verglühst innerlich. Also das ist nicht einfach, es wird dir warm, sondern es geht wirklich los, dass innen wer den Temperaturregler auf vollen Anschlag stellt und du fängst an, dass es immer wärmer wird, wärmer wird, wärmer wird und bis du eigentlich nur noch Schweißtropfen auf deiner Stirn hast, dein Gesicht knallerot ist und es ist nicht mal Sauna vergleichbar. Es ist wirklich dieses innere Verglühen. Und ich kann es nur bestätigen, es ist ein inneres Verglühen. Man kann dagegen was tun, gar kein Thema. Aber Männer, es gibt inzwischen auch Schwitzwesten, die kann man sich ausleihen, damit die Männer das besser nachvollziehen können, was da vorgeht. Aber es ist natürlich nur, wie soll ich sagen, ein Versuch, das etwas zu erklären.
Was können denn Unternehmen in der Situation tun? Also wenn du dann beratend mit Geschäftsführungen von Unternehmen unterwegs bist, was sind so typische Ansätze, die du vermittelst, wo Unternehmen tätig werden können, Maßnahmen ergreifen können, die sowohl einem zur Unterstützung der Symptome der Frauen zuträglich sind, also dass es besser wird und gleichzeitig auch die unternehmerischen Interessen, wie Leistungsfähigkeit, Ausfallzeiten oder was vielleicht sonst noch unternehmerische Interessen sind, dann gewahrt werden.
Also ich würde es mal generell aufklären versuchen, weil viele Frauen wissen gar nicht, dass sie in den Wechseljahren sind. Viele glauben, es geht halt mit 50 plus irgendwann los. Und viele wissen gar nicht, dass es einfach mit Ende 30 losgehen kann. Es ist eigentlich sogar ziemlich typisch, dass es Ende 30, Anfang 40 beginnt. Alleine den Wechseljahren werden inzwischen über 30 verschiedene Symptome zugeordnet, von Kopfschmerzen bis zu Gelenkbeschwerden. Und ich würde erstmal da ansetzen, dass die Frauen Bescheid wissen, in welcher Phase sie überhaupt sind, damit die überhaupt in der Eigenverantwortung auch was tun können. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Viele schieben das auf Gott, Gelenkschmerzen, ja, werde halt älter, bin jetzt über 40, da ist es ja irgendwie normal. Oder Schlafstörungen, ja, habe auch viel Stress, ne? Und viele Ärzte sind da auch nicht so ganz up to date, was das bedeuten könnte. Und da wird rumgedoktert und da geht einfach schon sehr viel Zeit verloren. Und ich würde anfangen, erstmal sensibilisieren. Man kann ja im Intranet erstmal so ein paar Informationen schalten. Hey, kennt ihr die Symptome? Das kann ja für alle sinnvoll sein, auch Männer mal zu lesen. Was gibt da überhaupt für Möglichkeiten? Und gleichzeitig aber auch zu sehen, wie macht es bemerkbar? Bei uns in der Arztpraxis, wir haben festgestellt, unsere Frauen haben ein T-Shirt-Material überhaupt nicht gut vertragen, die haben dann noch mehr geschwitzt. Also mal zu gucken, welche Arbeitskleidung stelle ich zur Verfügung? Hilft es mein Team, besonders die Frauen, dass sie weniger schwitzen oder fördert sie das sogar noch, dass sie mehr schwitzen? Ganz schlimm ist zum Beispiel Krankenhauskleidung, weil das ja sehr, ja, festes Material ist, wo Schweiß überhaupt nicht gut aufnimmt. Und da, wenn man arbeitet und schon allein noch mehr schwitzt, es ist kein gutes Thema. Gleichzeitig wirklich Homeoffice-Möglichkeiten anzubieten, dass man sagt, in der Früh, wenn wer schlecht geschlafen hat, dann ist vielleicht nicht die beste Idee, dass man um 7:30 schon das erste Meeting hat vor Ort, sondern zu gucken, dass man individuell, also es ist natürlich immer, dass man da eine generale oder generelle Lösung findet. Es kommt immer auf das Unternehmen drauf an, dass man eben auch Lösungen auch vorschlagen kann, ne? Aber ich würde mal sagen, allein hier schon mal anzusetzen, Informationen zu verbreiten und ganz klar, dass es von der Geschäftsleitung losgeht, dass man dafür ein offenes Ohr hat und nicht nur so ein Randthema ist, wo man halt irgendwo in HR hat, sondern sagt, ja, also unsere weiblichen Mitarbeiter sind uns wichtig, Wertschätzung und wir unterstützen da. Das ist für viele Frauen schon allein ein wichtiger Impuls, hey, das gehe ich an.
Wenn du jetzt als Frau und selber überlegst, wie dich das beeinträchtigt hat, hast du, wie bist du damit umgegangen damals oder jetzt?
Ja, also ich damals bin zum Arzt natürlich auch. Ich habe gemerkt, dass ich irgendwie, wie soll ich sagen, weniger konzentriert war, schneller müde war und bin immer zum Arzt und habe dort noch in Kanada gelebt und habe das immer erklärt. Also in Kanada ist der Hausarzt zugleich der Frauenarzt und zugleich der Kinderarzt, drei in einem. Und der hat mich immer anguckt mit Anfang 40 und hat mir nur erklärt, dass ich so fit bin, weil ich zu der Zeit auch aktiv Triathlon gemacht habe. Das kann gar nicht sein. Ich bin so fit. Und einerseits hat mich das wahnsinnig gefreut, aber die Probleme waren nicht weg. Und ich habe gemerkt, es beeinflusst meinen Arbeitsalltag und gleichzeitig auch die Energie. Und bin da immer mehr in Straucheln gekommen, bis ich mal zu einem anderen Arzt gegangen bin, nachdem ich im Internet extrem nach Lösungen gesucht habe. Aber ich sehe das hier in meiner Praxis ganz enorm. Ich habe eine Richterin da gehabt, die wollte sich selber in die Psychiatrie einweisen lassen, weil weder Antidepressiva geholfen haben. Und dann hat sie eine Freundin zu mir geschickt als Zweitmeinung. Und im Endeffekt war sie auf gar keinen Fall depressiv. Ich habe sie gefragt, wie sieht's denn aus? Wann warst du beim Frauenarzt? Hast du mal drüber geredet? Und dann kam raus, ja, aber der hat gemeint, ja, ich bin zu jung. Dann habe ich sie zu der nächsten geschickt und da kam wirklich raus, kompletter Hormonmangel aufgrund dessen Stimmungsschwankungen und Angststörungen. Jedenfalls, nachdem sie die richtige Unterstützung bekommen hat, war sie in 2 Wochen wieder arbeitsfähig. Und das ist, finde ich, immer erschreckend, wenn man solche Beispiele hört. Und jetzt denkt man, das war jetzt ein Ausnahmefall. Und solche Fälle habe ich mindestens 1 bis 2 Mal die Woche. Ganz extreme.
Boah, ein bis zweimal die Woche. Wahnsinn.
Wenn du jetzt sagst, Unterstützung bekommen, was meinst du damit?
Also in dem Fall meine ich wirklich eine Hormonersatztherapie, bioidentisch. Es ist immer sehr persönlich und ich bin ja keine Ärztin, ich verschreibe gar nichts, aber ich kann aus Erfahrung sagen, für manche Frauen ist es sehr sinnvoll zu unterstützen. Und das darf auch jeder besprechen mit seiner Ärztin oder Arzt. Nur wir brauchen mehr Ärzte, wo wissen, was Wechseljahre bedeutet, um eben die Unterstützung zu bekommen. Und da fängt es meistens ja schon an. Nur gleichzeitig, wenn ich denke, ich habe einen Burnout, weil viele Wechseljahressymptomatiken sind sehr ähnlich mit Burnout. Und vielleicht ist es auch mal ein Burnout. Nur es trügt oft, weil wenn die Hormone sinken, da ist ganz viel, was mit unserer Psyche auch passiert. Angststörungen und Panikattacken werden da fast ein bisschen normal. Nur wenn ich die Hormone, die wo der Körper nicht mehr selber produzieren kann, wieder zuführe, hilft es genau diese Dinge wieder zu vermeiden und den Frauen geht es wirklich gut. Und wenn ich denke, wenn ich als Frau, also als Richterin, die war sehr engagiert, selber so an mir zweifle, dass ich sage, ich gehe in die Psychiatrie, dann finde ich das einfach. Das Schlimme wäre dann, also stellen wir uns mal vor, die wäre in der Psychiatrie geändert. Die hätte Medikamente ohne Ende nehmen können, es hätte sich nichts verbessert, weil die Hormone hätten sich nicht verändert. Und das finde ich einfach, so viele Frauen gehen da durch Und ja, und klar, wenn so eine Frau sagt, hey, möchtest du jetzt die nächste Beförderung, die wird nicht ja sagen, weil die sagt dann, Mensch, ich traue mir doch schon selber nicht mehr, ob ich es überhaupt nur drauf habe oder ob ich jetzt wirklich mental eine kleine Störung habe, sondern die verzichtet dann. Und das finde ich einfach sehr schade.
Oder wenn sie dann, ne, Medikamente nimmt gegen Angststörungen, das werden dann wahrscheinlich Beruhigungsmittel sein, sich, also das ist, mich erschüttert das gerade, weil tatsächlich ich jetzt gerade vor meinem geistigen Auge überlegt habe, was dann wohl passiert, ne? Dass sie dann, wenn sie schon Antidepressiva genommen hat, ist das ja schon auch ein starkes Medikament, aber dann am besten noch Beruhigungsmittel. Hört sich, finde ich, dramatisch an und hört sich auch so an, wenn ich mich so recht erinnere, werden ja auch viele psychische Krankheiten irgendwie gehäuft bei Frauen diagnostiziert. Habe ich mich gerade so gefragt, wie viele, wenn du sagst, zwei pro Woche kommen, das sind ja nur die, die wirklich auch noch andere Alternativen suchen. Da werden ja einige auch quasi tatsächlich damit zufrieden sein, dass der Arzt sagt, okay, sie haben jetzt eine psychische Störung, ne?
Also das geht ja schleichend. Ist ja nicht so, dass du über Nacht aufwachst und sagst, hey, du bist jetzt in den Wechseljahren, sondern du bist ja meistens jetzt ja erstmal, wie man sagt, Ende 30, Anfang 40 im blühenden Leben und denkst denn nie im Leben, ich dachte ja auch nicht an Wechseljahre. Und dann geht es halt ganz schnell. Also wenn dann das nach unten geht und du merkst, okay, irgendwie bin ich jetzt ein bisschen zickiger, das kommt ja auch noch dazu, das ist so typisch, oder diese Gereiztheit, da zweifelt man schon leicht. Und ich kann mich nur erinnern, wie ich in Kanada war und ich meine ersten Klientinnen von meiner Vorgängerin übernommen habe und ich mir die Medizin Protokolle angeschaut habe, 9 von 10 waren an Antidepressiva. Und es waren lauter Frauen genau in dieser Altersstufe. Und mich hat das erschreckt. Also es ging da um mehr um Ernährung eigentlich und um Life-Coaching. Und ich dachte mir, wieso nimmt hier fast jeder Antidepressiva? Im Nachhinein ist mir das völlig klar, warum, weil die genau in dieser Phase waren. Und ich glaube, da wird viel zu schnell eben zu solchen Medikamenten gegriffen, um die Frauen zu unterstützen, um ja, weil einfach dieses Wissen nicht da ist.
Woran liegt das denn, dass zum einen das Wissen nicht vorhanden ist? Ich meine, du hast das Wissen ja auch, zumindest dir irgendwo ja angeeignet. Also wie kommt es, dass es systemisch das thema so unterrepräsentiert ist?
Ja, weil Frauen lange Zeit ja überhaupt nicht mal in der Medikamentenforschung vertreten waren. Also nagelt mich nicht fest, genau die Jahreszahl, aber es ist noch nicht länger her als 20, 25 Jahre. Da wurde kein neues Medikament an Frauen getestet, weil man dort wusste, dass diese Hormone und diese Zyklen alle Testungen durcheinander bringen. Also man hat vieles komplett außen vor gelassen, weil dieses Frauenwunderwerk war viel zu gefährlich, um da irgendwas auszuprobieren. Also wurden auch Medikamente lange Zeit nur an Männer getestet. Und es ist natürlich aus der Zeit noch, dass ganz viele sagen, ja, diese Wechseljahre haben nicht so viele interessiert. Ist natürlich so ein Tabuthema. Ich weiß, es bin ich 50. Meine Mutter hat über Wechseljahre überhaupt nicht gesprochen. Also ich glaube, jetzt kommt erstmal die Zeit, wo Frauen das eben nicht als Tabu sehen, darüber zu sprechen, oder als, das ist jetzt irgendwie was, wie sagt man da, Beschämendes, sondern dass das halt einfach zu unserem Körper dazugehört. Also ich glaube, da hat sich auch in der Gesellschaft sehr viel gedreht, dass man darüber jetzt auch mal spricht.
Ich glaube, ich bin bei dir, dass das ein Tabuthema ist oder war. Also wie du das gesagt hast, ne, dass wenn du auch mal oder wenn sagen ja, glaube ich, auch viele Schauspielerinnen, ne, dass sie quasi, dass man im Fernsehen oder dass Schauspielerinnen ab Mitte 40 eigentlich fast keine Aufträge mehr bekommen und diese älteren Damen oder älteren Frauen halt maximal als Omas irgendwie auftreten. Aber nie als Frau, also als, ja, ich glaube, in den Medien wird oft davon gesprochen, Tim, dass sie unsichtbar gemacht werden. Und das würde ich tatsächlich auch bestätigen oder beziehungsweise Die Vor, ja, würde ich tatsächlich bestätigen. Und gleichzeitig, ich glaube auch nicht, dass es viel Wissen darüber gibt, generell. Also dieses,
Also,
ja.
nee, also ich glaube, dieses Wissen ist noch sehr am Kommen. Und es gibt jetzt sehr viele Frauen, wo sich dafür sehr einsetzen. Es gibt auch ganz tolle Frauenärztinnen und Frauenärzte, wo sich dafür einsetzen. Es ist aber zu wenig. Also da gibt es eine ganz tolle Professorin hier in Bern in der Schweiz, die wo nur über dieses Thema redet, wo auch sagt, hey, dieses Spital oder dieses Unispital ist ja einer der größten Arbeitgeber und natürlich in der Medizin arbeiten wahnsinnig viele Frauen, also gerade die Pflegerinnen. Aber dort, sogar dort, wird dieses Thema gar nicht verankert, obwohl sie eine der führenden, sagt man da, Koryphäen an ihrem Spital haben, weil es ist irgendwie noch so fremd. Es ist wirklich so, als sind wir da noch ein paar Jahre hinten dran.
Ich finde das total absurd, wenn ich jetzt darüber nachdenke, eigentlich. Ne? Wir sind ja die Hälfte der Bevölkerung, habe ich mal gelernt. Ich finde das auf eine Art total absurd. Und wenn ich so überlege, was auch so in den Medien quasi als Normalität erscheint und was dann eben als Normalität nicht erscheint, finde ich das erschreckend und spannend zugleich, wie das machbar und möglich ist. Und gleichzeitig ja, würde ich auch behaupten, dass jetzt so die beginnenden, eine beginnende Veränderung da stattfindet. Also so, ich kann mich auch noch daran erinnern, habe ich mich neulich gerade mit einer Freundin darüber unterhalten. Ich glaube auch, dass sowas wie Witwen früher eher ein diskriminierender Status war. Also wie frauenfeindlich das ist schon der Wahnsinn, dass quasi eine Frau ohne Mann nichts wert ist und gleichzeitig eben eine Frau, die ihre Weiblichkeit oder ihre Gebärfähigkeit ja dann quasi hinter sich lässt, dass die dann quasi unsichtbar wird.
Ja, ich kann das bestätigen. Ich habe eine Ärztin hier angestellt, also hier in unserer Praxis, die ist ein bisschen älter, schon weit über den Rentenalter. Die hat mir erzählt, dass früher sogar Frauen in der Öffentlichkeit gesagt haben, sie haben noch ihren Zyklus, weil sie dann noch wertvoller waren. Aber eine Frau ohne Zyklus hat weniger Wert. Und ich konnte es gar nicht glauben und dachte mir wirklich, man hat es dann so erzählt, weil das fand ich jetzt irgendwie schräg zu erklären. Übrigens, ich habe noch meinen Zyklus, aber das war dann noch, dann warst du als Frau noch mit höherem Wert. Also das alleine finde ich ja auch schon erschreckend, ne? Wenn man solche Aussagen hört.
Ich finde es allein schon erschreckend, dass wenn wir über Menschen sprechen, gleichzeitig über Wert sprechen.
Ja.
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 Es ist so. Also ich glaube, oder bin ich ja überzeugt, jeder Mensch hat den gleichen Wert, ne? Nur diese Abstufungen, was mit Alter passiert, ist manchmal wirklich, wo einem zu überlegen gibt, ne? Und wo man sagt, ja, das gibt mir wieder Impulse, doch mich dafür einzusetzen, ne? Also ich glaube, wenn man solche Sachen mitkriegt, hat man ja eine Verantwortung auch zu sagen, ja, dazu beziehe ich Stellung und vor allem, ich möchte dann was ändern, ne? Also ich glaube, es gibt uns wieder einiges zu tun oder dafür setze ich mich gerne ein.
Was ich auch total spannend finde, was du eben gesagt hast, dass ja Medikamente und Hormone quasi miteinander in Wechselwirkung treten. Die gehen ja nicht weg, wenn man das dann nur an Männer testet. Also anders formuliert, wir würden ja quasi die gleiche Kopfschmerztablette nehmen, die jetzt der Tim nimmt, als Beispiel.
Genau.
Oder wir haben die gleiche Corona-Impfung bekommen, die der Tim bekommt.
Ja, und man weiß ja jetzt im Nachhinein, dass die Frauen die Boosterimpfungen viel schlechter vertragen haben, weil wir Frauen sind. Also gerade diese Gendermedizin wird momentan enorm erforscht und man weiß, dass Frauen mehr Narkose brauchen als Männer. Das hört man aber nicht. Also man wissen, dass Frauen manche Dinge ganz anders verarbeiten, abbauen als Männer. Und ich habe da mit einer Klientin drüber gesprochen, die ist Laborantin. Und sie hat mir sogar erzählt, für sie wäre es so hilfreich, wenn man wirklich auch die verschiedenen Menschen klassifizieren dürfte, dass wer dunkelhäutig ist, ohne irgendeinen Rassismusgedanken dahinter. weil es verschiedene Auswirkungen gibt. Also unser Körper, wenn du in Afrika geboren wurdest, brauchst du wieder eine andere Dosierung, als wer wo hier in Europa geboren ist. Und das spielt auch alles eine Rolle. Und dazu, wenn du noch eine Frau bist, kommen wieder ganz andere Dinge ins Spiel. Und es gibt erst seit ganz kurzer Zeit hier in der Schweiz den ersten Lehrstuhl für Gendermedizin. Und es sollte eigentlich doch selbstverständlich sein, ne? Also die Medizin, wie du gesagt hast, wir sind die Hälfte der Bevölkerung, dann ist es doch ganz klar, dass es auch auf uns ausgelegt sein muss.
Ja. Und gleichzeitig, wenn du dann sagst, dass Frauen, die jetzt, also wie dieses Beispiel der Richterin quasi hilfesuchend ist und feststellt, dass sie oder dass ihr Körper oder sie sich oder ihr Geist sich anders verhält und die Person so verzweifelt ist, finde ich auch total spannend, was das jetzt mit einer Frau wie dieser Richterin macht.
Ja, also da kann ich nur eine ganz tolle Geschichte dazu erzählen. Und zwar, die war ja sehr offen. Die ging zu ihrer HR-Abteilung, hat gesagt, hey, ich habe mega Schwierigkeiten. Es muss, also sie war ja selber so verzweifelt, es muss ein Burnout sein, sonst kann sie das gar nicht erklären. Dann hat die HR-Abteilung ihr wirklich empfohlen als Tipp, sie soll doch einfach mehr Wurzelgemüse essen, weil das gibt Bodenhaftigkeit. Und daraufhin hat sie erstmal die Augen fast, also fast geflucht, die ist da gehockt und hat gemeint, sie wird gerade total verarscht. Sie sitzt dort, um Lösungen zu finden. Und dann wird ihr empfohlen, Wurzelgemüse. Und wir reden hier nicht von irgendwie einer kleinen HR-Abteilung. Das ist eine riesige HR-Abteilung vom Bundesland. Sie sollten eigentlich andere Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen, außer so einen tollen Tipp zu geben. Ja, wenn Sie jetzt ein bisschen mehr Kohlrüben essen, dann ist das Thema ja, wird wieder gut.
Das ist ja wie im Mittelalter. Ach, ist cool.
Ja. Also, wie ich das gehört habe, ich dachte mir, das ist jetzt wie ein schlechten Film, ne? Aber es kommt sowas vor. Es sind keine Einzelfälle und das macht mich so betroffen. Wenn wir jetzt sagen würden, das ist ein Fall, da ging was schief, dann ist es ja wieder ein anderes Thema. Aber ich höre solche Fälle ständig. Ich werde angefleht, dass ich meine Kontakte spielen lasse, um Frauenärzte oder Frauenärztinnen zu vermitteln, die, wo sich auskennen. Die sind aber inzwischen so überbucht, dass die gar keine neuen mehr annehmen können. Und die Beratungsleistung ist so schlecht bezahlt oder überhaupt nicht bezahlt, dass die sagen, wenn ich das nur mache, dann geht meine Praxis pleite. Und das finde ich natürlich auch wieder so ein Steckenpferd. Dann sagen die, okay, dann biete ich das online an für einen gewissen Preis, so im Coaching-Preissektor. Dann zahlst du halt so 350 Euro oder Franken. Aber dann ist es wieder, dann werden die Wechseljahre langsam was für Privilegierte. Wenn ich es mir leisten kann, bekomme ich die Unterstützung. Und wenn nicht, muss ich eben gucken, wo ich sonst meine Informationen herbekomme.
Wie kann denn da das betriebliche Gesundheitsmanagement unterstützen? Und welche Anreize können die in der Unternehmung geben? Und unternehmerisch wird ja sicherlich, es wird ja unternehmerisch immer nach Nutzen, also Aufwand und Nutzen geguckt. Was sind da die Kriterien aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, was die Argumente aus wirtschaftlicher Sicht sind, die du mit
Na.
reinbringst, um Unternehmer davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, auch darin zu investieren.
Also allein Kosten, ne? Wenn ich wen falsch diagnostiziere, einen Burnout-Fall, da kostet mich locker als Unternehmer 38.000. Und es ist ein Fall. Dann gibt es Statistiken ganz einfach, dass 33% der Frauen in den Wechseljahren kürzer treten. Wenn die Erfahrenen mir aber weggehen und ich muss mich erst wieder mal gucken, dass ich Junge finde oder einen Ersatz finde, weil die Frauen, die haben ja auch ein gewaltiges Wissen. Ne? Das wird oft vergessen. Das sind, was ich erlebe, gerade die Frauen in dem Alter, das sind ganz zäh. Die lassen das nicht so schnell locker. Also die gehen eher am Zahnfleisch rein als sie sagen würden, oh, das interessiert mich nicht. Das sind die, wo sehr loyal sind, die, wo wirklich ziemlich viel Power haben. Also ich würde mal sagen, die können einiges bewegen, nur brauchen die halt etwas Unterstützung mit kleinen Dingen. Also sei es nur, dass man sagt, mach doch eher, wenn es geht. Also es kommt natürlich immer auf die Tätigkeit an. Ein bisschen mehr Flexibilität. Also die Frauen, wenn ich sage, okay, dann mach doch mal mehr Homeoffice oder guck, wie du das einrichtest, da findet man bestimmt was. Aber wenn man dann sagt, 33% überlegen, dass sie kürzer treten, also aus so einem Grund finde ich das einfach schade. Also ich möchte die nicht verlieren. Also ich sehe gerade bei meinen Mitarbeiterinnen, ich schätze meine Mitarbeiterinnen sehr, die wo sehr viel Erfahrung mitbringen. Und gleichzeitig schätze ich natürlich meine Jüngeren genauso. Der Mix ist immer, wo beide davon profitieren können. Nur gleichzeitig, ich würde die nicht so einfach gehen lassen. Also da würde ich auf jeden Fall gegensteuern.
Mir fiel noch spontan dieser Begriff Lifestyle-Teilzeit. Also ich habe bei dir rausgehört, das ist jetzt natürlich eine sehr zynische, ein zynischer Kommentar von unserem jetzigen Bundeskanzler. Wenn ich das richtig verstehe, sagst du, dass viele Frauen, die in den Wechseljahren sind, und das zieht sich ja auch über eine gewisse Zeit oder über eine relativ lange Zeit dann dazu neigen, aufgrund von quasi Erschöpfung oder von Symptomen, die einem Burnout gleichen und obwohl sie zäh sind wie Leder, dann zu sagen, okay, ich muss dann wohl Teilzeit arbeiten. Stimmt das?
Also, wenn du merkst, du bist so müde oder du bist so erschöpft, du kannst nicht mehr schlafen, du bist nicht mehr fokussiert, du hast das Gefühl, leider gibt es dann auch noch diese, wenn das nicht behandelt ist, ich sage jetzt ganz deutlich, wenn es nicht unterstützt oder behandelt wird, auch Gedächtnislücken, Brain Fog, man nennt das immer so lustig Brain Fog, aber es ist wirklich so, du stehst im Raum, das passiert natürlich jedem. Aber es ist schon Wahnsinn, was ich selber erlebt habe. Du kennst wen seit 20 Jahren, triffst den und denkst dir, wie heißt er doch gleich, ne? Und man wird einfach unsicher. Man wird unsicher. Und diese Unsicherheit gibt halt diesen Frauen so viel Potenzial, an sich selber zu zweifeln. Und wenn es aber behandelt wird, weil viele sagen dann, ja, um Gottes Willen, da stelle ich nie wieder eine Frau über 50 ein. Auf gar keinen Fall. Das sind ganz tolle Frauen, das sind Powerfrauen, die wollen sich's nochmal beweisen. Nur es gehört halt auch unterstützt körperlich. Weil das ist noch der Punkt, unser Körper war ja gar nicht ausgelegt, dass wir so alt werden. In früher war es halt einfach so, du hast deine Kinder gebärt, dann hast du als Frau von der Evolution ja eigentlich den Soll erfüllt gehabt, dass die Medizin heute da ist, dass wir steinalt werden können. An das hat die Evolution noch gar nicht gedacht damals. Und es ist einfach ein Programmierungsfehler. Da hat, egal wer uns erschaffen hat, da hat er den Punkt vergessen, wenn wir mal aus dieser Phase sind, dass wir dann trotzdem noch weiterleben und gut weiterleben sollten. Also es sind halt einfach so Kleinigkeiten, wo man dann unterstützen darf, auch medizinisch, dass eben den Frauen gut geht.
Obwohl Männer auf Männer, glaube ich, auch schöne Dinge warten.
Ja, also der Hormon, also es kommt auch bei Männern, nur etwas verspätet. Also wenn wir jetzt sagen, wenn jetzt ein Mann zuhört und denkt sich, ach, ich bin da fein raus, nee, 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 das kommt ein bisschen später, nicht so geballt wie bei uns Frauen, aber da kommt auch hormonell etwas.
Und die Prostata, promised.
Prostata, Testosteron ist also ein Thema, das wo auch sinken könnte. Ja.
Die Haare natürlich, der Bauch, die
Ja.
Herz-Kreislauf-Themen.
Also wir sehen, da kommt einiges. Ja.
Wenn du jetzt deinem jüngeren Ich, Monika, also wenn du mit deinem Wissen von heute, wenn du dem nochmal quasi gute vorbereitende Dinge sagen könntest, sowohl als Unternehmerin wie auch als Arbeitnehmerin, sage ich mal bewusst, und auch als Mensch, was würdest du demjenigen sagen? Also dir selber dann in der jüngeren Variante. Also was hättest du gerne gewusst vor 20 Jahren?
Die Antwort auf Suses Frage sowie viele weitere spannende Impulse rund um das Thema Wechseljahre bekommst du im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.